was mir jetzt auch immer wieder auffällt, also man muss ganz schnell zum Punkt kommen, es muss ganz viel passieren, weil die Aufmerksamkeitsspanne, och, die ist so gering, die ist so kurz und du musst das so schnell einfach schneiden, dass ich selber mir auch manchmal denke, boah, okay, ich komme gar nicht zum Punkt.
Dadurch, dass ich Content mache, gehöre ich ja mit zu dem Problem. Also ich gehöre ja mit in dieses Raster von einem Verhalten, was vielleicht nicht so gut ist.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer neuen Folge Voice of Athletes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's um das Thema Reels, Reichweite und Realität. Mit dabei Zirkus Lea alias Lea Turaniena, Content Creatorin und Zirkusartistin und Cosma Müller, gerade in den Anfängen ihrer Social Media Karriere, aber bereits amtierende deutsche Meisterin in der Sportart Aerobic. Beide stehen regelmäßig auf den größten Bühnen oder Wettkampfflächen der Welt, nehmen ihre Community online mit durch Training, Wettkämpfe und Alltag. Diese Folge ist für alle, die gern hinter die Kulissen blicken, von dem, was sie tagtäglich auf Social Media sehen und auch diejenigen, die gern selbst mal anfangen wollen würden. Eine Folge über Sichtbarkeit, Leidenschaft und die Frage, wie viel man teilt und was privat bleibt. Viel Spaß mit Reels, Reichweite und Realität. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Meine erste Frage ist, wie viele Follower habt ihr denn aktuell auf Instagram und TikTok? Lea, du fängst an.
Hallo, ich heiße Lea. Ich mache Content im Bereich Zirkus, Behind the Scenes im Zirkus und auch Sport. Ich habe um die 80.000 Follower bei Instagram und um die 130.000 Follower bei TikTok.
Und du, Cosma?
Ich bin Cosma. Ich bin Leistungssportlerin im Aerobic-Turnen und teile meine Sportart und auch alles so, was ich sonst im Alltag mache. Und ich habe auf Instagram an die 4.000 Follower und auf TikTok 3.500.
Ihr macht ja beide sehr viel Reels und darum soll es vor allem heute gehen, wenn man sich natürlich fragt, wie schafft ihr das denn? Wie ist denn so die Planung, dass da so regelmäßig auch Videos kommen? Weil jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, es ist super viel Aufwand, Videos zu schneiden. Dann muss die Musik dahinter, dann mache ich noch ein Voice-Over. Deswegen einmal die Frage an dich, Lea, wie machst du aktuell jetzt deine Videos, also gerade die Vlogs, das sind ja so die, mit denen du ja auch bekannt geworden bist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Von so einem Zirkus-Vlog?
Also ich glaube, bei mir ist es nicht so videobasierend, sondern mehr projektbasierend. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Fernsehshow, die ansteht, dann werde ich mir Content drumherum überlegen, was ich da machen könnte. Manchmal kann es sein, wie ich bereite mich vor auf die Fernsehshow. Das heißt, wie trainiere ich dafür? Mache ich irgendwas anderes in meiner Nummer? Wie packe ich, wenn ich packen muss? Und dann mache ich meistens einen Vlog von dem richtigen Tag, also an dem Tag, wo dann die Fernsehshow ist, dass ich dann einfach die Leute mitnehme, um zu zeigen, wie es eigentlich wirklich so behind the scenes ist. Und manchmal mache ich noch einen so im Nachhinein, wie es war, um irgendwie zu erklären, ob irgendwas Besonderes war. Und ich zeige dann auch immer meine Performance im Nachhinein. Und deswegen ist es nicht so sehr, dass ich denke, ich möchte jetzt 4 Videos machen und so sollen die aussehen, sondern ich denke mir eher, okay, was steht diesen Monat an Events oder an Projekten und was kann ich dann für Videos machen zu den Projekten?
Hast du eine Anzahl an Videos, die du als Ziel dir setzt? Ich will jetzt 5 in der Woche oder im Monat, also gibt es da irgendwie, oder du sagst halt, okay, ich habe meine Projekte und ich schau mal, wie viel pro Projekt dann bei rauskommt.
Eine Zeit lang hatte ich das, wo ich mir ein Ziel gesetzt habe, jeden Tag irgendwie 3 Videos zu haben. In letzter Zeit mache ich das weniger, weil ich jetzt auch mehr anderen Content mache. Ich habe zum Beispiel auch einen eigenen Podcast gestartet und habe mir dann gedacht, okay, ich möchte mehr investieren, auch in längere Formate, auch zum Beispiel auf YouTube und nicht mehr so viel dieses schnell, schnell, schnelle. Aber ich versuche schon, dass jeden Tag irgendwie was gepostet wird.
Was würdest du jetzt Cosma für einen Tipp geben? Weil wir sehen ja, so siehst du gerade am Anfang, du machst es ja noch nicht so lange. Seit wann hast du angefangen mit Videos?
Ich glaube vor einem Jahr dann so richtig täglich Videos.
Mhm. Was ist so ein Tipp, Lea, den du Cosma geben würdest?
Ich glaube, mein erster Tipp ist, dass am Anfang dich Leute nicht kennen und sich auch erstmal gar nicht für dich interessieren, weil du bist einfach nur eine fremde Person, wie jede andere auf der Straße auch. Aber was die Leute interessiert, sind Themen. Das heißt, wie trainierst du? Wie lernst du einen neuen Trick? Wie sieht irgendwie ein Wettkampf aus? Worauf muss man achten in deiner Sportart? Aber es können auch Sachen sein, die noch allgemeiner sind, wo die Leute irgendwie mehr Bezüge drauf haben. Zum Beispiel, wie viele Stunden pro Woche trainiere ich als Leistungssportlerin? Dann können die Leute sich so ein bisschen vorstellen, okay, ich gehe 3-mal die Woche ins Gym eine Stunde. Mhm. Im Vergleich trainierst du, keine Ahnung, wie viele Stunden?
3 Stunden täglich.
Siehst du? Siehst du sehr, sehr viel mehr. Mhm. Und das ist so ein Bezug, wo man sagen könnte, okay, du trainierst 15 bis 20 Stunden die Woche. Das ist ein krasser Unterschied. Da hat man so einen Bezug. Und ich glaube, wenn man erstmal mit solchen Sachen anfängt und erst später dann Sachen reinbringt wie, wie fühle ich mich heute oder ich bin jetzt verletzt oder irgendwelche solchen Themen.
Wie machst du denn deine Videos aktuell? Also wie schneidest du vor allem? Ist das so intuitiv oder hast du da schon einen Plan entwickelt für dich?
Ich überlege mir schon immer so ein bisschen, was für Videos ich auch aktuell dann posten kann. Also was wirklich jetzt zu meiner Situation auch dann entspricht. Zum Beispiel Wettkampfvorbereitung oder Verletzung oder Prüfungsphase. Da versuche ich meinen Content immer so ein bisschen daran zu orientieren. Und dann schneide ich das aber auch immer recht intuitiv, also einfach über CapCut. Den Tipp habe ich damals auch schon von dir bekommen, dass man da sich das so ein bisschen zusammenschneidet. Und dann muss man auch einfach, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen im Auge behalten, welche Videos kommen gut an. Was checken die Leute? Welche langen Videos verstehen sie halt irgendwie nicht so? Und wo geht man zu genau ins Detail? Und auch dieses Grundkonstrukt, was du eben meintest, so wer bin ich überhaupt, das interessiert erstmal keinen. Das klingt zwar hart, aber erstmal so diese Sportart, was es genau ist, wo ich überhaupt immer unterwegs bin, auf welchem Wettkampf, ist egal, sondern nur das ist das Prinzip, so und so viel trainiere ich und das macht mir daran so viel Spaß. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen einen Zwischenweg finden, zwischen ich hangel mich so entlang an der Sportart und an dem, was ich sonst noch so mache, Studium und wer ich halt bin, da immer so ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen.
Was sind denn so die Videos, die bei euch am besten ankommen?
Es ist unglaublich unterschiedlich. Teilweise können es wirklich so Tricks sein oder halt ja eine Wettkampfkür. Oder jetzt hatte ich zum Beispiel ein Video, wo ich Klimmzüge gemacht habe, was total viral gegangen ist. Ich glaube, insgesamt ist es aber immer so ein Fun Fact. Also irgendwas, was man halt nicht gewusst hat davor. Und gerade jetzt als Zirkusartistin hat man ja viele Stereotypen schon im Kopf und denkt sich, so und so muss das Leben ungefähr aussehen. Und wenn man dann aber zeigt, nee, eigentlich sieht es ganz anders aus, als du dir das vorstellst, dann hat man einfach den Leuten was erklärt.
Ja, bei mir ist auch ganz unterschiedlich voll viele so Slow-Mo-Videos von irgendwelchen Elementen, die man wahrscheinlich so schnell gar nicht richtig wahrnehmen kann. Aber auf der anderen Seite sind es auch so Trends, teilweise irgendwelche Quotes einfach in die Mitte vom Video. Und im Hintergrund mache ich eine Aerobic-Element oder irgendwas aus meiner Kür. Das ist viel, was so ganz gut ankommt bei den Leuten, weil man kennt irgendwie so den Trend, man kennt die Musik und dann passiert irgendwas anderes ganz Komisches im Hintergrund. Und was mir jetzt auch immer wieder auffällt, ist in unserer neuen Generation irgendwie so ganz viele schnelle Videos. Also man muss ganz schnell zum Punkt kommen. Es muss ganz viel passieren, weil die Aufmerksamkeitsspanne von unserer oder von der heutigen Generation, och, die ist so gering, die ist so kurz. Und du musst das so schnell einfach schneiden, dass ich selber mir auch manchmal denke, boah, okay, ich komme gar nicht zum Punkt. Dass es immer so ganz kurz, ganz schnell gehen muss und unfassbar viel gleichzeitig passieren muss.
Man kann auch immer analysieren, was man denn für Content selbst sich anguckt. Also einfach so, wenn jetzt mein Video auf der For You-Page landen würde, oder man kann zum Beispiel auch einen zweiten Account haben und dann einfach mal gucken, wie man auf sein eigenes Video reagiert. Und dann merkt man selber manchmal, oh, langweilig.
Das schon sehr hart.
Ja klar, aber man muss da auch hart sein, weil nur so wird man besser. Und im Endeffekt möchte man ja die Aufmerksamkeit von anderen Leuten kriegen. Das heißt, hat man überhaupt seine eigene Aufmerksamkeit, ist auch schon mal ein guter Indikator.
Es ist schon, wie viel Zeit investiert ihr denn in eure Videos? Also wenn ihr jetzt mal sagt, okay, viele erzählen ja auch, ja, Influencer, nennt man es jetzt mal so blöd, ist ein Zweitjob oder Fulltime-Job. Ich meine, bei euch ist ja der Unterschied, ihr habt euren Sport, euer Artistenleben, eure Leidenschaft und wollt ja eigentlich Social Media dafür nutzen, um die Leidenschaft zu zeigen und den Sport bekannter zu machen, was natürlich dann, also ihr createt ja nicht nur fürs Createn in dem Sinne, sondern ihr erzählt ja eure Story. Wie viel Zeitaufwand ist es jetzt mal, hart gesagt, nebenher?
Viel. Sehr viel. Ich finde es immer schwer, in Stunden zu fassen, weil man es irgendwie immer so die ganze Zeit macht. Also auch gerade.
Kannst
so
du es in Prozenten sagen?
Vom Tag?
Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, eine Show, die mit Vorbereitung und Training sind so Anteil X und das Video ist Anteil
Ich kann es auch nicht im Prozent sagen, was ja parallel läuft. Also wenn ich mich für die Show vorbereite, dann filme ich ja mit und bin zum Beispiel sowieso dort. Also wenn ich jetzt sage, einen Vlog für so ein Event, dann ist es Event sowieso. Das heißt, mein Handy ist immer mit dabei und es filmt halt immer mit. Und dann ist die Frage, wie viel extra Zeit ist da noch das Schneiden von dem Video? Und da wird man auch mit der Zeit besser, weil man schon weiß, wie das Video am Ende aussehen sollte. Am Anfang habe ich da Ewigkeiten im Schnitt gesessen, um dann zu entscheiden, was kommt mit rein, was kommt nicht mit rein, um es einfach nochmal kürzer zu machen und noch kürzer und noch kürzer. Mittlerweile schaffe ich das in 1 bis 2 Stunden, dass ich so einen Vlog fertig habe, weil es meistens sehr viel Zeit kostet und was die Leute auch nicht sehen ist, wenn man zum Beispiel ein Voiceover macht, dann muss man es erst schneiden, dann ein Voiceover reinmachen, dann Untertitel reinmachen und dann auf den verschiedenen Plattformen hochladen. dann noch eine Caption, vielleicht noch ein Coverfoto. Und ehrlich gesagt dauert dieses ganze Drumherum länger als das Video an sich.
Ja, ist auch voll krass. Also mir ist das oft aufgefallen, dass die Videos, in die ich wirklich am meisten Zeit und Arbeit reinstecke oder investiere, gar nicht so gut ankommen. Also es sind wirklich Vlogs, an denen ich mehrere Tage vielleicht auch sitze, weil ich nicht so richtig drauf komme. Okay, was will ich denn, wie ist mein Einstieg in das Video? Das muss ja etwas sein, worauf man direkt klickt und direkt abgeholt wird. Ich kann ja nicht die ganze Zeit mein Leben erzählen und am Ende komme ich zum Punkt. Und da fällt mir super schwer, dann so diesen richtigen Einstieg zu finden, dass die Leute das klicken, draufschauen und dann aber auch in relativ kurzer Zeit damit das Video fertig geschnitten zu haben und das ich dann hochladen kann. Es sind oft einfach wirklich diese Reels, wo du einfach ein Zitat oder irgendwas in die Mitte packst, dann hochlädst. Das dauert 10 Minuten und das kriegt sehr viel mehr Aufrufe als alles, was ich da 2 Stunden im Schnitt, sage ich jetzt mal, verbringe. Mhm. Das finde ich voll krass. Aber es läuft wirklich immer so nebenher. Also alles, was man macht, ist mittlerweile so, ich mache ein Foto davon oder ich mache auch morgens, keine Ahnung, will ich erstmal nicht ans Handy gehen, aber ich mache trotzdem Fotos und Videoclips davon, dass ich es später mittags oder nachmittags posten kann. Und ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen nervig, wenn du die ganze Zeit halt so alles mitfilmst. Aber es ist im Endeffekt genau das, was dann die Leute auch sehen wollen. Ne? Alles, was man so normalo halt nicht von sich preisgibt vielleicht.
Ja, und auch sozusagen, umso näher man die Leute an sich ranlässt, umso interessanter wird es auch. Also viele Leute wollen wirklich sehen, was hast du für ein Apartment, wo wohnst du? Jetzt bei dir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wohnst du bei deinen Eltern oder im Studentenwohnheim? Das sind so Fragen, die würden Leute, also die Leute wollen immer noch mehr sehen und noch immer intimeres sehen. Und was ich aber nochmal sagen würde zu deinem Reels mit einer kleinen Caption und was mehr so ein Trick ist versus Vlog, du musst dir mal vorstellen, dass es 2 unterschiedliche Leute sind, die das sehen. Mhm. Jemand, der sich die Zeit nimmt, um den ganzen Vlog anzugucken, ist jemand, der schon viel investierter ist in dich, als jemand, der dich gerade entdeckt hat durch so ein Reel. Und du brauchst im Endeffekt aber beides. Ja. Aber wenn du nur diese Tricks hast, dann könntest du auch wieder irgendjemand sein, die halt irgendwie so einen Trick kann. Während, wenn du es erstmal geschafft hast, jemanden zu catchen, der dann deinen Vlog guckt, dann ist die Person schon viel investierter. Und auch wenn die Videos nicht so gut performen, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, die zu machen, dass man die Möglichkeit den Leuten überhaupt gibt, dich kennenzulernen. Ja. Weil im Endeffekt, wenn du größer werden möchtest, wenn du möchtest, dass vielleicht Leute zu deinem Wettkampf kommen oder auch Partnerschaften mit Brands oder so haben möchtest, dann brauchst du ja diese Nähe mit der Person, die dich dann auch kennt.
Also würdest du auch sagen, wenn ein Video schlecht läuft oder wenn du nicht 100% davon überzeugt bist, aber du hast schon gepostet, würdest du es drin lassen? Also würdest du nicht löschen?
Ja, ich würde es immer. Es ist sehr selten, dass ich was rausnehme, weil ich mir immer denke, am Ende guckt niemand auf die Zahlen außer du. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Vlog eingespielt bekommt und sagen wir mal, dein Vlog hat wirklich nur ein paar 100 Aufrufe, aber diese eine Person, die den sieht, die wird darauf nicht achten, sondern die wird halt wirklich den Vlog gesehen haben. Ja. Deswegen würde ich es immer lassen. Und auch, sagen wir mal, jemand möchte dich kennenlernen. Also jemand findet dich, findet den Trick wirklich cool und denkt sich dann so, okay, aber wer ist Cosma eigentlich? Und die scrollt dann auf deinem Profil und sieht nur Tricks. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleibt, kleiner, als wenn sie dann doch noch, also wenn sie schon von sich aus die Recherche machen möchte. Deswegen würde ich es immer drin lassen und mich auch nicht irgendwie davon verunsichern lassen.
Mhm. Wie seid ihr denn so auf den unterschiedlichen Kanälen unterwegs? Also ne, Lea, du hattest eigentlich gesagt, du gehst jetzt gerade mehr auf Long-Term-Content. Cosma, du meintest gerade, es muss immer kürzer und schneller sein. Es gibt eine, also wie viel Strategie steckt ja auch dahinter? Ich meine, wir haben Instagram, wir haben TikTok, du hast gerade von YouTube gesprochen, jetzt hast du auch einen eigenen Podcast noch gestartet. Wie baut sich das für dich, Lea, einfach auf, dass du sagst, okay, irgendwie habe ich mit TikTok angefangen, da kommst du ja her, auch mit Englisch, plötzlich dann auf Deutsch, dann irgendwann dich getraut, auch Instagram zu haben. Das haben wir in der letzten Folge Social Media mit Andi besprochen, da könnt ihr gerne mal reinhören. Dann sagst du jetzt, okay, jetzt ist der nächste Step YouTube und dann irgendwie jetzt auch noch der Podcast. Warum? Was steckt da dahinter?
Also es ist genau das, dass man immer tiefer geht und länger geht. Und das kann man eigentlich nur machen mit einer Community, die schon hinter einem steht, die mehr sehen möchte und halt tieferen Content haben möchte. Und das Ziel ist es, eine tiefere Bindung zu haben. Also mein langfristiges Ziel ist es ja mal irgendwann meine eigene Show zu haben. Das heißt, ich möchte jetzt schon anfangen, Leute dafür zu interessieren, da vielleicht dann hinzukommen. Und vielleicht ist das Projekt erst in einem Jahr oder vielleicht erst in 2 Jahren, vielleicht auch noch später. Aber diese Community aufzubauen, die einfach viel dichter an mir dran ist, ich glaube, das geht halt über längeren Content, also Long-Form-Content. Aber es wird sich niemand von vornherein sowas anhören. Also es ist unwahrscheinlich, wenn du jetzt, Cosma, wenn du sagst, ich mache jetzt ein YouTube-Video, was irgendwie 30 Minuten geht, ist unwahrscheinlich, dass sich jemand die Zeit nimmt, wenn sie noch nicht dieses Vertrauen aufgebaut hat, dass sie das gut finden wird. Das heißt, am Anfang ist es wirklich ganz viel Vertrauen aufbauen. Und wenn die Person dann irgendwann merkt, ja, okay, was Lea macht, finde ich cool, dann werde ich wahrscheinlich ihren YouTube-Kanal auch cool finden und den Podcast auch cool finden. Und es ist so die Strategie, da langsam irgendwie hinzugehen, weil ich persönlich auch Lust habe, mit meiner Community mehr zu teilen, als nur so diese schnelle Behind-the-Scenes, aber halt auch wirklich, was dahinter steckt und wie ich mich fühle und was ich sonst noch so zu sagen habe.
Mhm. Deine Fans sind ja auch sehr treu, Lea-Fans, die kommen ja sogar zur Show.
Ja.
Was wäre denn so dein Traum oder Ziel, wo du sagst, das ist ja auch so ein bisschen mein Why, darum mache ich Social Media. Ich meine, es ist viel Arbeit, es ist viel von sich selber preisgeben. Was sind denn so, Cosma, deine Ziele, dass du sagst, das würde ich mir wünschen, da würde ich gern hin?
Ich glaube auch, eher Richtung längere Videos auch auf YouTube. Das fände ich eigentlich auch ganz cool. Damit bin ich auch so ein bisschen groß geworden. So YouTube-Videos von irgendwelchen YouTubern, die dann so ihr ganzes Leben vloggen oder so. Das finde ich cool. Aber ich nutze primär eigentlich Instagram, um natürlich die Sportart zu promoten, weil ich will, dass man weiß, was Aerobic-Turn ist. Und ich will, dass man weiß, welches Gesicht hinter Aerobic-Turn steht. Das in dem Fall dann ich wäre mit meiner Persönlichkeit. Und das wäre eigentlich, glaube ich, so das, den Bekanntheitsgrad einfach da, würde ich mir wünschen, zu erweitern, um die Sportart, aber auch um mich. Und dass ich eigentlich viel aus dem Leben als Sportlerin teilen kann, aber auch aus meinem Privatleben oder meinem Alltag, sagen wir so. Das fände ich ganz cool, einfach da mich noch ein bisschen ja, größer zu machen. Ich weiß nicht, in welche Richtung es dann geht. Also ich habe noch nicht so ein ganz konkretes Ziel, wenn du jetzt sagst, deine eigene Show oder so. Aber da bin ich noch nicht so weit. Aber ich glaube, erstmal so generell ein Bekanntheitsgrad finde ich schon einfach cool.
Du bist halt auch 10 Jahre jünger als ich.
Stimmt.
Ja, vor allem lustig ist, dass Lea ja eigentlich auch mit Aerobic damals quasi nicht angefangen hat mit Content, aber vom Aerobic ja in die Zirkuswelt dann.
Mhm. Über ja, den Sport.
Über den Sport eigentlich so begonnen hat. Ich meine, das ist ja, zeigt ja auch, dass ihr Leute inspiriert und das ist ja auch das Ziel, zu sagen, hey, macht was und geht eurer Leidenschaft nach. Das ist ja auch, warum ja. Lea dir so viele oder auch Cosma dir mittlerweile auch schon einige folgen. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Markenkooperation. Ich meine, das Thema Influencer, ich weiß nicht, das ist halt so ein Wort, ist jetzt nicht so positiv oft behaftet. Ihr wollt ja vielleicht eher Creator genannt werden.
Du kannst Content-Creator sagen.
Genau, das finde ich auch gut. Creator, Sportler, Sportfluencer oder wie auch immer. Brauchen vielleicht mal ein neues Wort. Es gibt jetzt auch Markenkooperationen. Da fragt man sich ja immer, naja, irgendwie verkaufen die mir jetzt was? Wie läuft denn das so ab? Wir arbeiten da ja auch eng zusammen. Ich meine, die größte Frage ist immer, wie sind die Insights der letzten 7 Tage? Ich meine, das muss man auch ehrlich sagen. Die Marken heutzutage wollen halt auch mittlerweile ganz genau wissen, wer euch folgt. Also es ist natürlich das ganze Game drumherum, ist ja auch so ein bisschen immer enger geworden. Es geht nicht mehr nur um die Reichweite oder um die Anzahl der Follower, sondern ja wirklich, wer folgt euch? Also welches Alter, welches Land? Mehr Männer, mehr Frauen. Und ja, erst dann, muss man halt so ehrlich sagen, kaufen die sich ja bei euch in die Stories sozusagen ein. Trotzdem ist ja auch so ein bisschen die Regel, naja, wir wollen jetzt nicht mit jeder Marke zusammenarbeiten. Hauptsache, irgendwie Geld kommt rein, weil ihr ja irgendwie euer Leben anderweitig gestaltet, als jetzt nur über Influencing, sag ich mal, Geld zu verdienen. Wie ist es denn bei euch? Wonach wählt ihr Markenkooperationen aus? Lea?
Ist ganz einfach. Sind es Produkte, die ich selber mag, die ich selber nutze oder die ich selber interessant finde? Das ist so der erste Filter. Am liebsten mag ich es, wenn eine Brand auf mich zukommt oder wenn auch ich auf eine Brand zukomme, die ich schon kenne. Deswegen ist ja auch, es können ja beide Seiten sein. Ne? Also es ist ja nicht immer so, dass die Marke auf einen zukommt, sondern man kann ja auch selbst versuchen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man eh schon zusammenarbeitet, wenn man deren Produkte nutzt. Das heißt, der erste Filter ist wirklich, mag ich das Produkt? Und dann der zweite Filter ist, wie langfristig würde sowas aussehen? Es gibt sehr viele Marken, gerade heutzutage so E-Commerce-Marken, die wollen eigentlich direkt einen Umsatz sehen mit deinem ersten Post. Also die wollen, dass du einmal das Produkt in die Kamera hältst und dass dann ein Link da ist und dann hast du auch einen Ticketcode, damit sie sehen können, wie viele Leute darüber kaufen. Und die wollen ab dem ersten Post, dass Leute kaufen. Und sowas finde ich zum Beispiel eher unrealistisch, weil es immer mehrere Touchpoints braucht, bevor jemand überhaupt kaufen möchte. Das heißt, Kooperationen, die bei mir immer am besten funktionieren, sind, wenn Leute eh schon sehen, dass ich das Produkt nutze und ich dann sage, übrigens, jetzt habe ich einen Code oder übrigens arbeite ich jetzt mit der Brand zusammen. Oder andersrum, wenn ich mit Brands schon seit langer Zeit zusammenarbeite. Zum Beispiel The Female Company ist eine Brand, mit der arbeite ich schon seit über einem Jahr zusammen und wir haben immer wieder Kollaborationen, also immer wieder gibt es irgendwie einen Code oder irgendwie eine Aktion oder ein neues Produkt, was rauskommt. Und da weiß ich, dass die Leute, also meine Community, dann auch weiß, dass ich das Produkt nutze, weil es ja immer wieder vorkommt und mich dann auch im echten Leben darauf ansprechen. Also es ist dann auch eine sehr enge Verbindung, die man hat mit der Marke. Und da muss man sich auch klar sein, möchte man das? Also wenn ich jetzt angesprochen werde auf der Straße und jemand sagt, hey, ich habe mir wegen dir der Female Company Periodenunterwäsche gekauft, ich habe das und das Modell, dann was ist das für ein Gefühl für mich? Und für mich ist es ein total cooles Gefühl, weil ich dahinter stehe und ich finde das Produkt super. Und jetzt zum Beispiel Cosma hat mich vorher auch gefragt, hat gesagt, oh, Periodenunterwäsche und hast du nicht noch eine, kannst du mir nicht mal eine zeigen und so. Das heißt, ich weiß, das kommt gut an und das ist auch authentisch und echt. Und das ist so der zweite Filter, der passen muss. Und dann natürlich der dritte Filter. Am Ende des Tages ist es ein Business, ist es Geld. Das heißt, ist es auch so ein bisschen, passt der Preis. Und da würde ich auch sagen, ist immer wieder abhängig von, was ist das für eine Brand? Wie sehr habe ich Lust, mit denen zusammenzuarbeiten? Wie sehr sehe ich auch das Potenzial, dass es in der Zukunft vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten gibt? Und dann kann man natürlich dann auch sich entscheiden, okay, gehe ich ein bisschen runter mit dem Preis oder ist es eher ein bisschen teurer? Das sind so die Filter und dann ist es auch vielleicht nicht zu viele gleichzeitig, damit es dann auch irgendwie echt bleibt.
Cosma, du hattest jetzt auch schon deine ersten Kooperationen. Ich meine, es ist schon, finde ich, was Besonderes, wenn Marken mit einem zusammenarbeiten wollen.
Ja, und ich finde jetzt bei Cosma zum Beispiel ist auch sehr beeindruckend. Du bist ja von den Zahlen her noch recht klein. Also wenn du sagst, du hast 4000 Follower, aber du hast schon Markenkooperationen, ist es schon auch ein Zeichen davon, dass du Sachen richtig machst und Sachen gut machst.
Ja, ich finde es ganz krass. Also ich bin ja noch recht neu so in diesem Business mit Kooperationen und wie gehe ich damit um? Wie vermarkte ich das oder wie bringe ich das rüber? Und mir war aber von Anfang an wichtig, wenn sowas reinkommt, dass ich halt auch Produkte, meinen Followern bewerbe oder vermarkte, hinter denen ich halt auch stehe und die mir in meiner Sportart halt auch was bringen. Ich meine, da bin ich recht fokussiert auch einfach, aber es sind sehr viele Produkte dabei oder Kooperationen zum Beispiel mit Blackroll. Das sind einfach Produkte, wo ich weiß, da kann ich der Aerobic-Community auch einfach so ein bisschen ein Stück weit, ich will nicht sagen, was zurückgeben, aber die können davon auch profitieren oder andere Sportler. Und mir ist es einfach ganz wichtig, dass ich da dahinter stehen kann und dass ich die so weitergeben kann, auch an die Leute. Weil ich finde das immer bei manchen Influencern, kennt man das selber, die dann irgendwas vermarkten und die man aber, weiß ich nicht, wie ich mir das selber aber nicht zulegen würde. Also das sind so ganz, keine Ahnung, ich könnte jetzt auch nicht irgendwie Hausmöbel hier irgendwem verkaufen, weil also ich meine, passt halt auch nicht zu mir und das ist nichts, was ich gebrauchen kann und das sind einfach, ja, viele Kooperationen, mit denen ich im Alltag halt auch, also die ich mir echt nützlich machen kann und das finde ich halt richtig, richtig cool, dass es da direkt schon so ein paar Anfragen gab oder auf die wir dann auch zugegangen sind und die dafür offen waren, das fand ich echt cool.
Sieht man auch schon, dass Sportler halt doch nicht so die Vertriebler sind. Ich meine, viele Leute fragen sich, oh, jetzt verdient die damit mega Geld. Ich glaube, die Frage können wir beantworten mit, naja, viel Geld verdienen über Social Media ist schon auch ein langer, langer Weg. Es ist auch viel Leidenschaft und viel Arbeit und Zeit in die Videos rein, die man da reinsteckt. Ich meine, das wisst ihr besser als alle anderen. Lea, jetzt kann man ja aber auch über andere Plattformen auch noch Geld verdienen. Ab welchem Moment, jetzt um mal so ganz offen zu sprechen, hast du denn überhaupt mit YouTube und TikTok, ich meine, das sind die beiden, wo man monetarisieren kann, ab welchem Moment fängt es denn an, dass man überhaupt Geld verdient?
Also bei gerade jetzt TikTok und YouTube hat sich natürlich über die letzten Jahre auch sehr viel verändert. Bei TikTok braucht man irgendwie 10.000 Follower und dann kann man Geld verdienen, rein theoretisch, aber da müssen ja trotzdem noch Leute auch die Videos angucken. Die Videos müssen mindestens eine Minute lang sein und da gibt es unglaublich große Veränderungen, auch einfach ja, wie viele Leute gerade schauen, was auch für einen Satz festgelegt wird, das nennt sich irgendwie RPM, den TikTok festlegt, wie viel dein Video wert ist, also wie viel jeder Klick wert ist und dann kommt dann am Ende eine Summe raus. Ich muss sagen, es gab mal eine Zeit, da war es richtig viel Geld und hat sich es auch richtig gelohnt. Jetzt im Moment ist es komplett runtergegangen und bei YouTube auch. Also sagen wir, es sind ein paar hundert Euro im Monat, was irgendwie schön ist, aber für die Anzahl an Stunden, die ich damit verbringe, ist es eigentlich nicht der Rede wert, sondern es ist wirklich für mich ein Invest in eine Community aufbauen und eine Gruppe an Menschen aufbauen, die sich dafür interessieren, was ich mache. Und ich muss auch sagen, ursprünglich ist es ja immer noch so eine Passion von innen. Also als ich damals irgendwie 15 Jahre alt war und ich wollte Zirkusartistin werden und das hat im Prinzip mir jeder gesagt, ja, das kannst du nicht. Und ich hatte halt kein Vorbild. Und ich glaube, wirklich am Ende vom Tag geht es nicht um das Geld, sondern es geht darum, Leute mitzunehmen, dass sich andere Leute auch trauen, was zu machen, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Aber klar, natürlich, umso länger man das macht, umso wichtiger ist es auch, dass man irgendwann dann auch davon leben kann, beziehungsweise halt auch Geld verdient, sodass man es auch noch besser machen kann. Also im Moment ist es auch eher so, dass ich Geld dann reinvestiere in Leute, die dann Video produzieren für mich oder Leute, die Fotos machen, sodass ich sage, okay, ich kann noch mehr Content machen oder besseren Content, anstelle zu sagen, okay, ich cashe es aus und so viel Geld ist es am Ende auch nicht. Ja. Ich verdiene schon noch mein meistes Geld über die Performances, die ich mache als Zirkusartistin.
Cosma, wie ist es bei dir? Wie sind so aktuell die Zahlen? Wie siehst du, dass es wächst? Wie mühsam ist es manchmal auch, dass du sagst, okay, ich bin jetzt halt noch am Anfang. Ich meine, der Aufbau ist so der schwerste. Klar, es ist so das Ziel, dass du auch eine Community hast, die dir dann schon lange folgt. Ich meine, Lea, wann hast du angefangen? 2020 mit deutschem Content?
Deutscher Content, glaube ich sogar noch. Nee, später, 2022 deutscher Content erst. Oder vielleicht sogar 2023. Also es war ja erst auf Englisch und es war während der Pandemie.
Ja,
habe ich angefangen, also
2021. Also es ist 2021. Schon, ja, viel Zeit schon, bis es quasi jetzt mal so in die Richtung geht, dass du sagst, ich habe eine eigene Community, die ja auch zu deinen Shows kommt und die ja alle, also sind ja auch Frauen, junge Mädchen, die sogar eine Operette besuchen. Also ich finde schon so der Impact auch auf die Gesellschaft super positiv zu sagen, ich mache nicht nur Content, um zu verkaufen und Geld zu verdienen, sondern ich will Leute ja auch irgendwie bewusst noch für was anstecken und sagen, hey, schaut euch das mal an, geht mal raus, guckt euch Shows an, schaut euch ja auch mal eine Operette an vielleicht.
Ja, ich kriege auch manchmal Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, ich war heute im Zirkus, hätte ich niemals gemacht, wenn ich nicht deine Videos gesehen hätte und ich fand es richtig toll. Das finde ich auch richtig schön, weil es hat eigentlich gar nichts mehr mit mir zu tun, sondern eigentlich nur mit der Kunstform, für die ich halt brenne und die ich so Leuten zeigen kann. Und das Tolle ist, alle Leute mögen Zirkus. Also es ist sehr leicht zu verkaufen.
Ja, voll cool. Ich weiß nicht, ich bin ja noch recht am Anfang und deswegen bin ich, glaube ich, noch so gerade bei den Kooperationen oder auch wenn es um die Insights geht, schon noch so ein bisschen zahlenfixiert. Das muss man schon ehrlich sagen. Man guckt immer so, was läuft nicht so, wann haue ich das mal wieder raus oder die, das als Content. Aber ja, ich glaube, man braucht auch einfach noch viel Vertrauen, auch von der Community oder von Followern. Ist erstmal so, wenn ich da selber noch so ein bisschen am Anfang bin, dann muss ich den Leuten, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen die Zeit lassen, das Vertrauen aufzubauen und dann später daran zu wachsen und dann sich zu konkretisieren, wie ich das genau plane, wie ich das genau weitergebe und was ich vermarkte. Aber jetzt anfangs konzentriere ich mich erstmal darauf, dass ich was Cooles rüberbringe und dass ich das ehrlich mache und genau, dass ich dahinter stehe. Und dann schauen wir einfach mal, wie es in den nächsten Jahren dann noch weitergeht.
Da wünsche ich euch auf jeden Fall beiden viel Erfolg. Kommen wir zum letzten Thema. Das Thema ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. Sucht, Social Media.
Social Media,
das müssen wir jetzt in dem Punkt einfach mal bringen, weil ihr natürlich auch, ich meine, Content ist, am Ende sind es Videos, die Leute konsumieren sollen vor ihrem Handy. Ihr selber natürlich aber auch andauernd dieses Handy irgendwie in der Hand haben müsst. Habt ihr da schon negative Feedbacks von euren Freunden bekommen? So, hey, übertreib's nicht, pack's mal weg. Oder auch sowas wie Mut. Ich meine, das hast du letztes Mal angesprochen, Lea, so mal den Mut überhaupt, das zu machen, weil von außen auch manche Leute, gerade im engeren Kreis, bis du dich getraut hast, in Anführungszeichen, Instagram zu machen, warum auch immer, hat ja länger gedauert als TikTok. Ja. Weil du ja gesagt hast, irgendwie, da sehen mich dann die Leute wirklich, was ja irgendwie auch eine witzige Aussage ist, weil die haben dich davor ja auch schon gesehen.
Ja, aber es sind nicht die gleichen. Also auf TikTok wird ja hauptsächlich dein Content einfach an irgendwelche random Menschen ausgespielt, während auf Instagram hast du ja schon irgendwie so deine Freunde, deine Familie, Castingdirektoren, Leute aus der Community. Und lustigerweise habe ich das Gespräch regelmäßig mit neuen Leuten, die auch Content starten, die sagen, ja, auf TikTok traue ich mich schon, aber auf Instagram noch nicht. Also ich glaube, das ist schon ganz normal. Und ja, da ist es eigentlich die ganz einfache Antwort, man muss einfach machen. Und es ist eigentlich scheißegal, was die Leute denken, man muss einfach posten. Nur so kann man überhaupt auch einen Kanal aufbauen. Zu dem anderen Thema, wie toxisch das sein kann, absolut, unterschreibe ich direkt. Also ich weiß auch selber, dass ich viel mehr Zeit am Handy verbringe, als ich eigentlich gerne würde. Einfach nur, weil manchmal möchte ich auch nur ein Video posten. Und dann ist das Handy, da bin ich halt drin. Und dann werde ich reingezogen in den Sog von Never Endless Videos. Und ist ehrlich gesagt auch ein Thema, mit dem ich mich auch schon oft beschäftigt habe, weil ich natürlich auch, dadurch, dass ich Content mache, gehöre ich ja mit zu dem Problem. Also ich gehöre ja mit in dieses Raster von einem Verhalten, was vielleicht nicht so gut ist. Und ich glaube, da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, ich gucke jeden Abend eine halbe Stunde TikTok und höre danach auf und das fühlt sich gut an für mich und ich kann auch aufhören. Und es gibt andere Leute, die, ist mir auch schon mal passiert, dass ich auf TikTok so lange gescrollt habe, bis mein Handy Akku alle war. Und dann war ich so, what? Und dann hast du Durst und dann fühlst du dich richtig schlecht. Und das ist auch ein Grund, warum ich meinen Podcast gestartet habe. Weil ich mir nämlich gedacht habe, ich möchte den Leuten eine Chance geben, mir zu folgen und meinem Content zu folgen, ohne dieses Suchtpotenzial und ohne diesem toxischen Environment. Und deswegen kann sich jeder aussuchen, was er machen möchte oder sie machen möchte. Aber das war auch für mich so ein Gefühl, wo ich mir gedacht habe, wenigstens tue ich in Anführungszeichen was Gutes. Man kann dieses Inspirationelle sich holen und die Geschichten, die man vielleicht erleben möchte und hören möchte, ohne reingezogen zu werden über den Podcast.
Wie ist es bei dir, Cosma? Ich meine, du bist die jüngere Generation. Ihr seid ja einfach mit dem Handy schon aufgewachsen. Ist es für dich normaler, das die ganze Zeit dabei zu haben? Ist es anerkannter so von deinen Freunden, weil es irgendwie auch jeder so ein bisschen macht?
Es ist schon, ja, normaler, das die ganze Zeit dabei zu haben und dass ich dann auch filme. Das, meine Freunde, Familie, die wissen das schon auch so. Das ist auch in Ordnung alles. Aber ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so fixiert Social Media. Also ich mache das ja die ganze Zeit, aber so richtig scrollen mache ich eigentlich recht selten nur noch. Ich habe eine Zeit lang, das war anfangs, meinte ich auch zu dir, ja, TikTok war ich nicht so überzeugt, weil ich hatte die App tatsächlich gelöscht, weil ich selber einfach, ich habe das nicht mehr gebraucht. Und dann meintest du irgendwann zu mir, ja, aber du kannst das ja auch alles auf TikTok teilen. Da war ich erst so, nee, weil ich weiß, ich fliege dann halt da wieder rein in dieses Scrollen.
Selbstschutz war das.
Genau, das war ein bisschen so, okay. Aber ja, und ich, jetzt habe ich auf TikTok halt voll Spaß, ne? Also ich finde das richtig cool und Instagram auch für mich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen seriöser, aber ja, und wo ich das am meisten merke, so von meinem Umfeld, ist eigentlich meine Eltern. Das ist ganz witzig. Die verfolgen mich natürlich jetzt auch auf Instagram, weil sie dann einfach noch viel mehr von meinem Alltag mitbringen, weil ich ja nicht tagtäglich mit denen schreibe und die auch viel zu tun haben. Aber sie meinen dann auch manchmal, ja, dann gucke ich immer bei dir und dann lasse ich mich verleiten zu irgendwelchen anderen Videos. Und ich so, ah, okay, Und dann sind sie auch selber am Scrollen. Aber ja, ich weiß nicht, ich selber bin, glaube ich, nicht jemand, der so unfassbar viel Zeit auf Social Media auch verbringt. Das ist auch ganz gut so und ich versuche mich da regelmäßig, auch wenn ich nur schnell ein Video bearbeiten will, dann wieder schnell das Handy wegzulegen und die Momente dann gerade mit Familie, Freunde zu genießen. Auch wenn ich dann mal kurz einen Clip filme und dann reicht es aber auch schon wieder. Da versuche ich mich ein bisschen rauszuziehen, weil ich das ganz lange auch hatte, so in der Corona-Zeit, dieses Scrollen und TikTok und es war ganz schlimm, dass man sich da drin so ein bisschen verliert.
Ihr habt ja auch beide noch ein Leben drumherum. Man denkt ja immer, man weiß alles von euch. Aber es gibt ja auch schon Momente, die nicht gefilmt werden. Ja. Auch wenn ihr so viel Content macht. Ich meine, ihr lebt halt viel in dem Sport. Da gibt es halt auch viel zu zeigen. Ich meine, wenn man 3 Stunden am Tag trainiert und die filmt, hat man schon relativ viel gezeigt. Und ob man dann aber morgens mit Freunden frühstücken war oder sein Leben noch hatte, das muss man auch sich nochmal bewusst machen, dass ihr halt viel Content habt in der Sache, in der Leidenschaft, die ihr ja auch zeigen wollt.
Ja. Und auch so ein bisschen, ich glaube, viele Leute, die Content Creator sind oder gerade auch wirklich die Influencer-Szene, die sind ja viel auch unterwegs mit anderen Influencern und die irgendwie dann auch das alles immer teilen. Ich würde es wahrscheinlich bei dir auch so sehen, dass wir haben ja auch noch ganz viele Menschen, die nicht im öffentlichen Leben stehen oder nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und nicht jeder möchte dann gepostet werden. Also ich weiß dann halt schon, dass dann halt vielleicht mal der Chef von irgendjemandem dann halt zuguckt oder halt die Eltern von irgendwie Freunden oder so und dann ist es teilweise auch so, okay, vielleicht muss man das dann nicht zeigen. Das heißt, da gibt es schon noch einen großen Bereich, den eigentlich nur meine Freunde kennen.
Ihr habt noch eure Privatsphäre.
Zum Glück, ja. Sehr gut. Ja, zum Glück. Aber es ist natürlich auch dankbar, weil wir den Content um unseren Beruf und unsere Passion machen. Es gibt ja viele Leute, die machen Content um ihre Familie, um ihr Leben rumherum, und dann ist natürlich viel, viel enger. Und da würde ich auch sagen, das ist eine große Chance, die wir haben und auch großes Glück, weil wir ja auch immer, und deswegen ganz am Anfang hast du gesagt, hey, seid ihr Influencer oder wie sollen wir das nennen? Ich würde zum Beispiel nie von mir sagen, ich bin Influencerin oder auch wirklich nicht sagen, ich bin Content Creatorin, sondern ich würde immer sagen, ich bin Zirkusartistin, dann vielleicht noch, ich bin Sportlerin und dann vielleicht noch, ich mache auch Entertainment, sowas in der Richtung, aber ich sehe mich nicht als Influencerin. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich.
Ja, doch, ich bin auch, ich weiß gar nicht, wie ich es genau labeln würde, aber natürlich primär Leistungssportlerin oder Studentin zuerst, je nachdem, wie man es nimmt. Und teile halt auch so mein Leben auf Social Media. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob es Content Creatorin auch ist, weil ich ja nicht primär mir irgendwas raussuche, was ich, ja schon, was ich filme, aber es ist ja was ich sowieso mache und was dann die Sportart die anderen halt auch interessiert.
Ja. Ist ja auch die Chance für eine Randsportart, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich meine, große Sportarten sind halt in den Medien und ihr habt halt Social Media, um eure Kunst und eure Leidenschaft zu zeigen. Das ist eigentlich das Positive, um abschließend den Grund auch dafür zu finden, dass es natürlich einfach eine Möglichkeit gibt, Zirkus größer zu machen, als es davor vielleicht auch war, Leute dazu zu inspirieren und auch eine Chance, so eine Randsportart wie Aerobic auch mal zu zeigen von, hey, das können dadurch halt einfach auch mehr Leute sehen, die davor oder über andere Medien damit nie einen Berührungspunkt gehabt hätten. Damit haben wir eigentlich ein super Ende gefunden, würde ich sagen. Wir enden unsere Folge wie immer mit der Botschaft an das jüngere Ich zum Thema Reels, Content, Social Media.
Botschaft an das jüngere Ich. Also als ich jung war, gab es nur YouTube. Ich glaube, also und da in dem Bereich denke ich mir so, hey, ich hätte eigentlich voll YouTube machen können, als ich damals an der Zirkusschule war. Also ich glaube, man kann mit Content nie früh genug anfangen. Wenn es wirklich was ist, was man gerne machen möchte, weil man sich da sieht, man kann es wirklich nur lernen, indem man es ausprobiert. Und der größte Schritt ist, sich zu trauen. Und ich würde sagen, wenn es was ist, was jemand interessiert und vielleicht hätte mich das auch schon früher interessiert, dann einfach machen.
Ja, ich hätte auch, also ich bin ja jetzt noch recht jung und auch noch nicht so lange dabei, aber ich hätte voll gerne auch schon ein bisschen früher angefangen, glaube ich, mit Social Media. Also um die Zeit, ja, 18 rum oder so, weil das, was ich nach dem Abi gemacht habe oder so die Zeit, wo ich dann gependelt bin, auch ins Training, das wäre ja eigentlich schon auch interessant gewesen oder das ist interessant und wie man dann vom Bundesfreiwilligendienst ins Studium und wie es da so der Anfang ist und alleine wohnen und so bla bla, das wäre, glaube ich, schon auch cool gewesen. Also ich hätte gerne vielleicht auch ein bisschen früher schon angefangen, das einfach zu teilen. Das macht mir ja voll Spaß.
Sehr schön. Dann sage ich, wolltest du noch was sagen?
Ich wollte sagen, sind unsere Social-Media-Kanäle verlinkt in der Bio von dieser Folge?
Ja, das war jetzt gerade mein Abhinder.
Sehr gut.
Dass ihr natürlich den beiden folgen dürft, sollt, könnt. Kommentiert gerne unter diese Folge, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Feedback habt. Schaut in die Bio, da sind die Links hinterlegt, Lea.
Sehr schön, danke schön. Sehr schön.
YouTube, TikTok, der Podcast von Lea auch gerne mal reinhören, der kommt nämlich jede Woche. Da geht es um sehr viel Privates. Worum geht es eigentlich genau in deinem Podcast?
Der Podcast heißt Zirkus Hotline. Das ist mein wöchentlicher Anruf, wo man auch mich anrufen kann, weil man kann nämlich auch Sprachnachrichten reinschicken. Es ist ein sehr intimer Podcast, wo ich eigentlich das schon zeige, was ich auf den sozialen Netzwerken zeige, nämlich die Story hinter Zirkusartistin sein, aber halt erzählt. Und ich habe mehr Zeit, auch ausführlich über Dinge zu reden, die jetzt gerade anstehen oder Geschichten zu erzählen. Und es ist für mich vom Gefühl her ein ganz intimer Kreis an Menschen, mit dem ich da rede.
So intim ist er jetzt nicht, wenn man die Screenshots der Streamingzahlen anschaut.
Sieht, wie viele Leute dann doch zuhören. Aber das ist aber super interessant, ne? Weil am Ende, ich nehme den ja auch auf, also ganz ähnlich wie so, aber ohne Video. Meistens irgendwie auf der Couch oder auch ganz oft im Bett. Und ich liege dann einfach so und dann erzähle ich einfach. Wie wenn ich irgendwie einer guten Freundin was erzählen würde, was gerade angestanden ist. Und deswegen ist es auch Zirkus Hotline, also dieses Telefonieren oder so Sprachnachricht vom Vibe her. Aber ich vergesse dann schon manchmal, wie viele Leute wirklich zuhören. Ja, aber das ist auch gut.
Es ist ein sehr intimer Kreis. Der wird auch noch ein bisschen größer vielleicht, der intime Kreis. Den verlinken wir euch auch in der Bio. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ganz intim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne euer Feedback über Social Media oder per Mail. Folgt gerne Voice of Athletes auf Instagram, TikTok oder YouTube und natürlich Lea und Cosma auf ihren Kanälen. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns bei der nächsten Folge.